Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir berichten heute, wie sich Indien bislang geschlagen hat bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dass es dort vor einem Jahr nicht so gut lief, haben wir ja alle mitbekommen. Damals war der Sauerstoff für Covid-Patienten, die beatmet werden mussten, so knapp, dass sich dramatische Verteilungskämpfe abspielten. Wie es dazu kam, verraten wir im dritten Teil unserer Serie und in der wir nationale Corona-Strategien auf den Prüfstand stellen. Außerdem fragen wir beim Forschungszentrum Jülich nach, was man dort mit dem neuen Quantencomputer vorhat, der jetzt offiziell in Betrieb genommen worden ist. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt wollen wir den Blick aber erstmal auf die positiven Seiten von Viren lenken. Viren können nämlich nicht nur krank machen, sondern auch heilende Wirkung entfalten. Zum Beispiel, indem sie fiesen Bakterien den Garaus machen, die chronische Wunden infiziert haben. Im Fachmagazin Nature Communications schildern belgische Forscher jetzt einen Fall, wo es mit Hilfe spezieller Bakteriophagen, also Viren, die Bakterien attackieren, gelungen ist, einer Patientin zu helfen, bei der kein Antibiotikum mehr angeschlagen hatte. Details von Andrea Hoferichter.
Brüssel im Frühjahr 2016. Im Erasmus-Hospital kämpft eine junge Frau nach einem Bombenattentat ums Überleben. Sie übersteht unter anderem einen septischen Schock und eine massive Pilzinfektion. Nur der gebrochene Oberschenkelknochen, der von außen mit einem Metallgestell zusammengehalten wird, will einfach nicht heilen. Schuld sind multiresistente Bakterien der Art Klebsiella pneumoniae. Das sagt die Ärztin Anaïs Eskenazi, die damals vor Ort war und heute in einem Krankenhaus in Französisch-Guyana arbeitet. Das Problem war, dass es keine wirksamen Antibiotika gab. Ich fing also an zu recherchieren und in einem Buch über außergewöhnliche Diagnose- und Behandlungsmethoden stieß ich auf die Therapie mit Phagen. Phagen sind Viren, die praktisch überall in der Umwelt vorkommen und Bakterien töten können. In Georgien, Polen oder Russland zum Beispiel werden bakterielle Infektionen schon seit fast 100 Jahren mit Phagen therapiert, aber in der wissenschaftlichen Gemeinde des Westens stieß die Idee, Bakterien mit Viren zu behandeln, lange auf Skepsis. Wir mussten erstmal fundiertes Know-how an die Klinik bringen, bevor wir es den anderen Ärzten im Team überhaupt vorschlagen konnten. Anaïs Eskenazi kontaktierte den belgischen Phagenexperten Jean-Paul Pirnat am Königin Astrid Militärkrankenhaus, der schon seit vielen Jahren mit dem georgischen Iliava-Institut zusammenarbeitet. Im Archiv des Instituts wurde schnell ein geeignetes Virus gegen den hartnäckigen Bakterienstamm in der Oberschenkelwunde gefunden. Ursprünglich stammte es aus einer lokalen Abwasserprobe. Um die Schlagkraft noch zu steigern, seien die ausgewählten Phagen im georgischen Labor immer wieder mit dem Bakterien aus der Wunde zusammengebracht worden, sagt Jean-Paul Pirnat.
Man verdünnt die Mischung so lange, bis man gerade noch eine Phagenaktivität sieht und arbeitet dann mit diesen Viren weiter. Es ist wie eine natürliche Selektion, nur schneller.
Nach 15 Selektionsrunden war das Team zufrieden. Genanalysen zeigten zudem, dass der optimierte Phage keine Gene an Bord hatte, die zu weiteren Antibiotikaresistenzen führen könnten und auch keine Baupläne für Giftstoffe. Außerdem prüften die Forschenden, wie gut eine Kombination aus Phagen und Antibiotika wirkt.
Es gab tatsächlich einen Synergieeffekt. Wir konnten das in Flüssigkeiten und an einem Biofilm aus Bakterien zeigen. Wir haben den Bakterienstamm aus den Patientenproben genommen und zunächst nur mit Antibiotika versetzt, dann nur mit Phagen und mit einer Kombination aus beiden. Und wir haben gesehen, die Kombination wirkt sehr effektiv.
Eine Kombination kam schließlich auch im Brüsseler Krankenhaus zum Einsatz, wenngleich erst nach fast 2 Jahren, als die reine Antibiotikatherapie offiziell als gescheitert galt. Schon wenige Tage nach der Phagengabe sei eine Besserung eingetreten, heißt es in der Studie. Nach 3 Monaten war die Wunde komplett geheilt und der Oberschenkelknochen wieder zusammengewachsen. Unerwünschte Nebenwirkungen gab es offenbar nicht. Gleichwohl ist es nur eine Fallstudie. Ob diese Art der Phagentherapie auch für andere Patienten taugt, lässt sich nicht ableiten. Dazu seien groß angelegte, kontrollierte Studien nötig, sagt Jean-Paul Pirnat. Und für viele aktuelle Therapieanfragen auch die Unterstützung von Unternehmen.
Wir bekommen viele Anfragen, im Schnitt jeden Tag eine. Aber wir sind kein Pharmaunternehmen, sondern Forscher an einer Klinik. Wir können nicht bis zu 400 Patienten im Jahr behandeln und müssen eine Auswahl treffen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Unternehmen ins Spiel kommen und investieren.
Ein Fall aus Belgien macht Hoffnung, dass Bakteriophagen künftig helfen könnten beim Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien. Ein Beitrag von Andrea Hoferichter war das. Hopp oder Top? Nationale Corona-Strategien auf dem Prüfstand. Das ist der Titel unserer fünfteiligen Serie diese Woche. Am Montag haben wir da gelernt, wie man in Italien nach anfänglichem Corona-Schock das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle bekam, dank strikter Maßnahmen und generalstabsmäßiger Planung. Gestern haben wir am Beispiel USA gehört, wie irrlichternde Politiker und Fehlinformationen die Pandemiebekämpfung torpedieren können. Heute wollen wir auf das Schwellenland Indien schauen, mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Volkart, letztes Frühjahr gingen ja dramatische Bilder aus Indien um die Welt von Menschen, die verzweifelt versuchten, für ihre nach Atem ringenden Angehörigen noch irgendwo eine Sauerstoffflasche aufzutreiben. Um zu verstehen, wie es zu diesen Versorgungsengpässen kam, fangen wir ganz vorne an. Mit welcher Strategie hat Indien versucht, die Pandemie in den Griff zu bekommen?
Ja, da gab es im Grunde nicht eine, sondern zwei Strategien. Eine für die erste, eine für die zweite Welle im Land. Das Coronavirus hat Indien im März 2020 erreicht und Premierminister Narendra Modi verhängte eine drastische Ausgangssperre und zwar ohne große Vorankündigung. Das ging innerhalb von Stunden. Das verzögerte die erste Welle tatsächlich, aber die sozialen Folgen waren dramatisch. Viele Millionen Menschen verloren ihre Arbeitsmöglichkeiten in den Städten. Die wanderten in großen Trecks zurück in ihre Heimatdörfer, brachten dabei das Coronavirus auch in entlegene Regionen. Modi musste sich entschuldigen. Die Regierung legte ein Hilfsprogramm mit Lebensmitteln und Geld auf und lockerte dann die Ausgangssperre auch recht schnell wieder. Im Grunde ließ das Land das Virus dann langsam durch die Bevölkerung laufen. Am Ende der ersten Welle im September hatten sich in Indien 10 Millionen Menschen angesteckt, 150.000 waren gestorben. Und vor einem Jahr erklärte Premierminister Modi dann, Indien hätte das Coronavirus erfolgreich kontrolliert. Mehr noch, das Land wäre bereit, die Welt zu retten mit gleich zwei Impfstoffen made in India, also großes Selbstbewusstsein.
Welche Bedeutung hatte Indien denn dann für die weltweite Impfkampagne?
Ja, Indien gilt ja als Apotheke der Welt, weil die Pharmafirmen dort viele Medikamente und Impfstoffe sehr preisgünstig herstellen. Und entsprechend hat das globale Impfprogramm COVAX große Impfstoffmengen beim Serum Institute of India bestellt. Dort wird das Vakzin von AstraZeneca in Lizenz hergestellt. Von daher war Modis Ankündigung nicht abwegig, aber es kam leider ganz anders. Ab April 2021 begann eine zweite, deutlich größere Infektionswelle, in der sich in kurzer Zeit noch einmal doppelt so viele Menschen infizierten und auch doppelt so viele starben wie in dieser ersten Welle.
Was wissen wir heute? Wieso traf diese zweite Welle Indien dann so hart?
Ja, nach der ersten Welle, da fühlte sich das Land sicher. Politik und Experten gingen davon aus, dass nach der ersten Welle im Grunde die Herdenimmunität erreicht sei. Der Guardian schrieb damals, dass Indien stolz war auf eine Corona-Sonderstellung. Entsprechend wurden Probleme in der Gesundheitsversorgung nicht angegangen. Nothospitale wurden geschlossen. Das Land war in Feierlaune. Wahlkampfveranstaltungen, religiöse Feiertage, Cricketturniere, alles mit riesigen Menschenansammlungen. Ideale Bedingungen für das Virus. Und schnell waren dann die Kliniken völlig überlastet und dann kam es eben zu diesen Bildern mit den fehlenden Sauerstoffflaschen, über die du vorhin gesprochen hast. Und in dieser Situation setzte Modi dann auf eine neue Strategie, Massenimpfung. Um die zu ermöglichen, gab es einen Exportstopp für die Corona-Impfstoffe. Weltweit verstärkte das den Impfstoffmangel. In Indien dagegen war er reichlich vorhanden. Trotzdem lief das Impfprogramm schleppend, weil es nach der ersten Welle kaum Vorbereitung gegeben hatte. Infektionen und Impfungen gemeinsam sorgten dann dafür, dass im Juli 2021 zwei von drei Indern und Inderinnen eine Immunität gegen SARS-CoV-2 aufgebaut hatten.
Wir versuchen ja in dieser Serie immer so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Was würdest du sagen, wie sieht die für Indien aktuell aus?
Also offiziell gar nicht so schlecht. Es gibt zwar absolut gesehen sehr viele Infizierte, mehr als 36 Millionen, aber Indien hat eben auch eine sehr große Bevölkerung. Unterm Strich hatten deshalb nur offiziell 2,5% aller Inderinnen und Inder einen positiven Virennachweis. In Deutschland liegt dieser Anteil fast viermal so hoch. Und ich habe hier bewusst von offiziellen Virennachweis gesprochen, denn es gibt eine große Dunkelziffer. Auch die offiziell 500.000 Corona-Toten sind bezogen auf die Bevölkerung nur ein Viertel des deutschen Werts. Aber gerade in den vergangenen Wochen sind mehrere Studien zu Übersterblichkeit in Indien erschienen. Die unterschiedlichen Ansätze kommen zum gleichen Ergebnis. Die Todeszahlen wurden massiv unterschätzt, liegen 4 bis 10 Mal so hoch wie die offiziellen Angaben. Also zwischen 2 bis 5 Millionen Tote. Das ist so viel mehr, dass auch die globalen Corona-Statistiken deutlich nach oben korrigiert werden müssen. Indien nimmt also trotz seiner jungen Bevölkerung keine Sonderstellung ein. Die Maßnahmen, erst Ausgangssperre, dann Impfprogramm, zwar wirksam, aber weil sie nicht durchgehalten werden konnten bzw. nicht gut vorbereitet waren, konnten sie die Zahl der Opfer längst nicht so stark reduzieren wie erhofft.
Volkhard Wildermuth war das mit einer Zwischenbilanz zu Indiens Weg durch die Corona-Pandemie. Vielen Dank. Und morgen wird er uns erklären, was in Australien gut und eher nicht so gut gelaufen ist bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und am Freitag schauen wir dann nach Südafrika. Das Forschungszentrum Jülich hat einen neuen Rechner, der es in sich hat. Denn sein Herzstück ist ein Chip mit über 5000 supraleitenden Leiterschleifen, die als Quantenbits fungieren. Quantenbits, das sind Speicherelemente, die nicht nur entweder den Wert 0 oder 1 annehmen können, wie die Bits in einem PC, sondern auch alle Werte dazwischen, und zwar gleichzeitig. Und D-Wave Systems, der kanadische Hersteller dieses kommerziellen Quantencomputers, verspricht, dass sich bestimmte Probleme damit schneller lösen lassen als mit heutigen Superrechnern. Christel Michielsen ist Expertin für Quanteninformationsverarbeitung am Supercomputerzentrum in Jülich. Ich habe sie gefragt, was kann dieser Quantenrechner, was klassische Computer nicht können?
Ich sollte nicht sagen, dass er etwas kann, das andere Rechner nicht können, aber er ist sehr gut geeignet für Optimierungsprobleme und deswegen im Prinzip auch für maschinelles Lernen. Es könnte sein, dass für bestimmte Optimierungsprobleme er die besser lösen kann wie ein Supercomputer.
Jetzt ist dieses Gerät von D-Wave ja kein so richtig frei programmierbarer universeller Quantencomputer, an dem vielerorts noch getüftelt wird, sondern ein sogenannter Quantenannealer, dessen Quantenbits vereinfacht gesagt so interagieren, dass sie am Ende einen Zustand minimaler Energie einnehmen, der dann letztlich das Ergebnis der Rechnung repräsentiert. Sie haben es schon angesprochen, Optimierungsaufgaben lassen sich damit vielleicht gut lösen. Was denn zum Beispiel würde man damit gern machen?
Es gibt viele Optimierungsprobleme. So, man hat Optimierungsprobleme in Verkehr, Stau zum Beispiel, oder Verkehr in die Städte mal optimieren mit die Ampel. In die Finanzwelt hat man auch Optimierungen, Medikamentenerstellung oder neu erfinden. Man hat so viele.
Wie könnte denn künftig ein konkretes Anwendungsszenario aussehen? Also mal angenommen, ich wäre jetzt ein Automobilkonzern, der an der vernetzten Mobilität der Zukunft tüftelt und Verkehrsströme optimieren will. Wie würde ich dann mit diesem Rechner arbeiten?
Wir haben schon mit Volkswagen so ein Beispiel gemacht in Portugal. Dann hatten die Autos ausgerüstet mit einem Sensor, um das Verkehr zu messen. Die Daten sind dann an diesen D-Wave Annealer geschickt. Und er hat dann etwas optimiert und die Resultate hat er dann wieder an die Bussen geschickt. Solche Sachen kann man dann machen. Man misst etwas mit Sensoren. Die Daten werden an den D-Wave Annealer übermittelt. Er macht dann sein Optimierungsproblem, er berechnet das und gibt dann die Auskunft wieder.
Und der Vorteil des Quantenrechners in diesem Fall wäre, dass er schneller das Ergebnis liefert oder bessere oder andere Ergebnisse?
Das können andere und dann auch bessere sein. Wir sprechen hier über praktische Anwendungen. Und das Vorteil von einer praktischen Anwendung ist, dass man nicht das mathematisch optimale Lösung finden muss, aber man muss eine Lösung finden, die für den Kunden einen Vorteil bietet.
Über die Cloud konnten interessierte Unternehmen ja auch bisher schon auf solche Geräte zugreifen, wenn sie es wollten. Worin besteht denn aus Ihrer Sicht jetzt in Jülich der Vorteil, so eine Maschine direkt vor Ort zu haben?
Man hat natürlich das Vorteil, dass diese Maschine hier eine europäische Maschine ist. Die steht in Deutschland, so das ist unter anderen Bedingungen und Regelungen. Und für uns ist es sehr wichtig, weil wir die Maschine nah an die Supercomputer haben. Und es ist auch wichtig, weil wir dann lernen können, wie man so eine Maschine bedient und wie man dann auch Zugriff an andere Kunden geben kann.
Die Idee ist ja, dass solch ein Quantencomputer, wie jetzt dieser Quantenanniler, den Sie neu haben, in enger Verbindung mit anderen Superrechnern zum Einsatz kommt. Wie könnte denn künftig so eine Aufgabenteilung aussehen?
Dann könnte man sagen, man hat so diesen Workflow. Normalerweise läuft das ganze Programm auf den Supercomputer, kommt dann das Teil, das Optimierung ist, dann gibt er das weiter an den Quantenannealer. Den Quantenannealer macht die Berechnung und gibt die Lösung zurück an den Supercomputer. Und der Supercomputer arbeitet dann weiter mit diesen Antworten, bis er seine Aufgaben alles gemacht hat.
Jetzt haben wir in dieser Sendung schon öfter über Quantencomputer berichtet und immer betont, die sind irrsinnig empfindlich. Fassen Sie dieses Ding jetzt nur mit Samthandschuhen an oder wie unterscheidet sich das jetzt konkret von anderen Superrechnern, mit denen Sie täglich Umgang pflegen?
Die Maschine ist sehr sensibel für Vibrationen, elektromagnetische Strahlung und man muss auch die Temperatur im Raum ein bisschen im Griff behalten. Aber wie die Maschine hier funktioniert, ist das nicht so ein großes Problem. Wir haben dafür ein neues Gebäude, vibrationsfrei. Und den Rest, wie die Abschirmung von der elektromagnetischen Strahlung, das wird von D-Wave selbst gemacht. Das ist diese schwarze Kiste. Und die Temperaturregelung im Raum ist auch so, dass das nicht so ein großes Problem ist. Man muss das beobachten, aber das ist lösbar.
Jetzt weiß ich, dass eine andere Gruppe am Forschungszentrum Jülich ja im Rahmen eines Forschungsprojektes einen eigenen universellen Quantencomputer entwickelt. Auch da soll bald ein erster Prototyp präsentiert werden. Könnte dieser neue Rechner, den Sie selbst entwickeln, denn diesem Annealer von D-Wave künftig Konkurrenz machen oder haben Sie dafür ganz andere Anwendungen im Sinn?
Ja, ich bin auch an das Projekt beteiligt. Das ist so ein CATR-basiertes System, das hier entwickelt wird. Wie Sie wissen, hat so ein System immer weniger Qubits und das Ziel ist, so einen universellen Quantencomputer zu bauen. Um ehrlich zu sein, glauben wir nicht, dass wir zu einem universellen Quantenrechner kommen. Weil wir denken, jedes Quantenrechner wird in der Lage sein, spezifische Probleme zu lösen, aber nicht alle Probleme. Wir können die als spezielle Rechner einsetzen. Und ob es Konkurrenz wird in die Zukunft, ich denke, es wird schwierig, um Konkurrenz zu machen zu einem Annealer, wenn es Optimierungsprobleme betrifft. Differentialgleichungen zum Beispiel, das ist etwas anderes. Da denke ich, ist so ein CATR-basiertes System besser geeignet wie ein Quantenannealer.
Das heißt, im Rechenzentrum der Zukunft in Jülich, aber auch anderswo, wird neben klassischen Supercomputern dann vielleicht sowohl ein GATA-basierter Quantencomputer stehen, als auch so ein Annealer von D-Wave oder anderen Herstellern möglicherweise.
Stimmt, und das ist auch unser Ziel in Unique, die Quantum Computer User Facility. Da ist unser Ziel, verschiedene von diesen Technologien unseren Benutzern anzubieten und auch für uns selbst zu sehen, ob wir die als Beschleuniger anbinden können an unseren Supercomputer.
Soweit das Gespräch mit Professor Christel Michielsen. Sie leitet die Gruppe für Quanteninformationsverarbeitung am Forschungszentrum Jülich. Hier geht's jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lucian Haas.
Rund 2/3 der empfundenen Corona-Impfnebenwirkungen kommen nicht vom Impfstoff selbst. Vielmehr gehen sie auf den sogenannten Nocebo-Effekt zurück. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie aus den USA im Fachjournal JAMA Network Open. Der Nocebo-Effekt wird auch als negativer Placebo-Effekt bezeichnet. Er beruht in diesem Fall auf der Erwartungshaltung von Geimpften, dass bei ihnen Nebenwirkungen auftreten. Anders gesagt, die empfundenen negativen Effekte sind letztendlich nur eingebildet. Die Forschenden werteten Daten von 12 klinischen Studien zu Corona-Impfstoffen aus. Sie verglichen die Häufigkeit von Nebenwirkungen bei den jeweiligen Studiengruppen, die einen echten Wirkstoff oder nur eine Salzlösung als Placebo gespritzt bekamen. Antike Metallröhrchen könnten die ältesten Trinkhalme sein. 1897 wurden bei Ausgrabungen im Nordkaukasus 8 dünne, rund einen Meter lange Metallröhrchen aus Gold und Silber entdeckt, die jeweils eine schmale, perforierte Spitze aufweisen. Sie wurden später auf ein Alter von 5500 Jahren datiert. Wozu die Röhrchen dienten, galt lange als Rätsel. Forschende aus Russland präsentieren im Fachjournal Antiquity nun eine mögliche Erklärung. Die Röhrchen könnten einst genutzt worden sein, um gemeinschaftlich eine Art Bier aus großen Gefäßen zu schlürfen. Die perforierte Spitze der metallenen Trinkhalme diente dabei als Filter. Dass schon antike Kulturen Trinkhalme nutzten, ist anhand von Darstellungen auf 6000 Jahre alten Siegeln aus der Region des heutigen Iran bekannt. Der Magnetsinn von Lachsen ist mit dem von Bakterien verwandt. Von bestimmten Einzellern ist schon länger bekannt, dass sie in ihren Zellen sogenannte Magnetosome besitzen. Das sind nur wenige Nanometer große Eisenoxidpartikel, die magnetisch sensibel sind. Sie helfen den Mikroben, sich am Erdmagnetfeld zu orientieren. Forschende der Universität des Saarlandes haben nun erstmals auch bei Lachsen solche Magnetosome direkt nachweisen können, und zwar in bestimmten Riechzellen am Kopf der Fische. Weitere Analysen ergaben, bestimmte Gene, die bei den Lachsen die Bildung dieser Magnetosome steuern, ähneln entsprechenden Erbanlagen, wie sie bei Bakterien mit einem Magnetsinn zu finden sind. Offenbar gibt es beim Magnetsinn eine lange evolutionäre Verknüpfung, die bis zu den Einzellern zurückreicht, schreiben die Forschenden im Fachjournal PNAS. Krebs bei Venusmuscheln ist ansteckend und das sogar über Artgrenzen hinweg. Das zeigt die Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachjournal eLife. Die Forschenden untersuchten das Auftreten einer bestimmten Form von Blutkrebs bei warzigen Venusmuscheln, sowohl im Atlantik als auch im Mittelmeer. Sie fanden heraus, dass die Krebszellen selbst bei Muschelpopulationen, die 1000 Kilometer entfernt voneinander vorkommen, genetisch nahezu identisch sind. Sie werden offenbar durch Ansteckung übertragen. Weitere Analysen zeigten, die Krebszellen enthalten auch Gene einer anderen Art, der gemeinen Venusmuschel. Vermutlich ist der Krebs ursprünglich in einer einzelnen gemeinen Venusmuschel entstanden. Krankmeldungen wegen Covid-19 erreichten im vergangenen November ihren vorläufigen Höchststand. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK hervor. Sie zeigt, dass in den ersten 21 Monaten seit Beginn der Pandemie rund 5% der AOK-Mitglieder mindestens einmal im Zusammenhang mit Covid-19 krankgeschrieben waren und nicht zur Arbeit gehen konnten. Eine besondere Dynamik entwickelte das Covid-19-Geschehen demnach während der vierten Welle im November des vergangenen Jahres. Mehr als 20% aller bisher von Covid-19 Betroffenen waren in jenem Monat arbeitsunfähig gemeldet.
Sternzeit, 19. Januar. Der Mann für Jahrbuch und Uranus. Vor 275 Jahren kam in Hamburg Johann Elert Bode zur Welt. Er war einer der prägenden Astronomen Europas jener Zeit. Allerdings hatte er wegen einer Krankheit eine verminderte Sehkraft und konnte selbst keine bedeutenden Beobachtungen anstellen. Bode war fast 40 Jahre lang Direktor der Berliner Sternwarte, deren Instrumente, wie Zeitgenossen berichten, in einem kläglichen Zustand waren. Sein größter Beitrag zur Astronomie ist das von ihm gegründete Berliner Astronomische Jahrbuch, eine der weltweit am längsten erschienenen Publikationsreihen. Erstmals für das Jahr 1776 hatte Bode alle wichtigen Positionen von Sternen und Planeten sowie die Daten verschiedener Himmelsereignisse zusammengestellt. Er veröffentlichte auch Berichte über Beobachtungen und neue Erkenntnisse, die ihm andere Astronomen beschrieben hatten. Das Jahrbuch war schnell ein bedeutendes Mitteilungsblatt. Legendär ist sein Himmelsatlas Uranographia, eine der künstlerisch schönsten Darstellungen der Sternbilder. Johann Elert Bode hat als erster die Bahn des 1781 entdeckten Planeten Uranus berechnet. Da dieser fast mit bloßem Auge zu sehen ist, suchte Bode nach ihm auf alten Sternkarten. Tatsächlich fand er viele Beobachtungen, die den Planeten irrtümlich als Stern vermerkt hatten. Solche Daten ermöglichten schnell eine präzise Bahnbestimmung. Auch der Name Uranus geht auf einen Vorschlag Bodes zurück. 1826 ist Johann Elert Bode im Alter von fast 80 Jahren gestorben.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten geht's hier gleich um die sprunghaft gestiegene Inflation im vergangenen Jahr. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.